Also von mir auch einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Freut mich, euch alle zu sehen. Okay, ich habe vorweg mal eine Frage. Warum hat eigentlich fast jede christliche Gemeinde einen Prediger? Manche, besonders größere Gemeinden, haben sogar mehrere. Warum eigentlich? Ich verstehe es ja noch, dass Katholiken und Pfingstler nicht jetzt dieselbe Botschaft irgendwie hören können. Das leuchtet mir ja noch ein. Käme vielleicht bei den einen nicht so gut an und bei den anderen auch nicht. Umgekehrt auch nicht. Aber warum eigentlich? Warum stellt der BFP nicht so eine Handvoll Top-Prediger auf? Und die predigen dann und das wird auf alle 900 BFP-Gemeinden einfach mal übertragen. Ist doch mal kostengünstig auch noch, oder? Ja? Also ich bin jetzt nicht hier amtsmüde, weil ich diese Frage stelle. Ihr wisst, ich diene gerne am Wort. Aber die Frage ist doch mal auch begründet. Für mich gibt es einen Hauptgrund. Den möchte ich euch mal mitteilen. Der Heilige Geist, der hat Botschaften, die eigentlich für alle gelten. Er hat Worte, die tatsächlich alle Gemeinden betreffen, aber, und jetzt kommt es, er hat auch Botschaften, die speziell für eine Gemeinde sind. Also es ist schwierig bei 900 Gemeinden dann für die eine Gemeinde genau immer das Wort zu treffen oder das Wort weiterzugeben. Die 899 hätten halt dann nicht das Wort, was sie gerade bräuchten. Darum hat sich's, glaube ich, auch noch nicht so wirklich durchgesetzt. Predigt hat immer auch einen prophetischen Anteil. Selbst eine Lehrpredigt. Denn wann du eine Lehre bringst, auch in der Gemeinde, muss zum richtigen Zeitpunkt sein, zum Zeitpunkt des Herrn. Und so ist es eben, dass Gott für jede Gemeinde seine Botschaft hat. Und schauen wir uns die Briefe an. An wen gehen die Briefe? Sie gehen nicht einfach an alle Gemeinden der Welt, sondern die Briefe, auch die Briefe des Paulus, meistens, es gibt auch einige Ausnahmen, aber meistens gehen sie an Gemeinden vor Ort. So ist die ganze Bibel aufgebaut. Und dazu kommen wir heute. Habt ihr meine PowerPoint zufällig da? Heute kommen wir zu den Sendschreiben aus der Offenbarung, zu diesen Gemeinden aus der Offenbarung. Und auch hier hat der Geist für jede Gemeinde eine Botschaft. Vorweg, bevor das für alle Gemeinden kam, hat er vorweg tatsächlich für jede Gemeinde eine Botschaft gehabt. Ja, so bin ich heute bei den Sendschreiben in der Offenbarung mal angekommen und besonders bei der Botschaft, welche die Gemeinde Philadelphia von Jesus erhalten hat. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, weil Gott mir das gezeigt hat, dass das eine Botschaft für uns ist. Also darum werde ich auch die Gemeinde von Philadelphia mal vorlesen und ich denke, das ist eine Botschaft, die Gott auch für unsere Gemeinde heute und hier hat. Wie kommt es überhaupt zu den Sendschreiben? Also dieser Apostel Johannes, wahrscheinlich der letzte Apostel, der noch gelebt hat, er erhält Offenbarung auf der Insel Patmos. Aber da ist er nicht freiwillig, sondern da ist er als Gefangener. Aber Gott wirkt, ob in Gefangenschaft oder nicht, das ist Gott völlig egal. Er wirkt durch seine Diener und besonders durch Johannes. Und wir werden gleich auch darüber noch sprechen. Es war eine sehr, sehr entscheidende Zeit für die Gemeinde Jesu Christi. Und ich möchte jetzt mal sagen, also diese Insel, sie ist übrigens ganz in der Nähe von der Westtürkei. Also, dass ihr wisst ungefähr, wo er da saß. Ist heute eine griechische Insel. Und da haben sie ihn eben festgesetzt. Okay, ich möchte euch mit euch jetzt Offenbarung 3, 7 bis 13, also das ist die Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, mal vorlesen. Und wie gesagt, und ich werde jetzt da auch nochmal darauf hinweisen, war das das Wort, was mir wichtig war für heute, für uns. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Wahrhaftige, der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Und nun kommt es, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft. Und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Sieh, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu den Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und jetzt kommt es, warum? Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast. Will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Er soll nicht mehr hinausgehen und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems. Das vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den Neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit mal der Bibeltext. Bevor wir jetzt auch in den Text hineingehen, habe ich mal nachgeschlagen, so, wo die Stadt ist und was es mit der Stadt Philadelphia so auf sich hat. Also wie gesagt, die Stadt liegt da ganz im Osten von der heutigen Türkei und es war damals eine römische Provinz und die hieß Asien. Ja, also das ist jetzt nicht das Asien, was wir jetzt heute so verstehen, aber das ist da die Türkei, Asien. Manche schreiben auch Kleinasien, weil es natürlich bloß so ein kleiner Ausschnitt war. Aus historischen Quellen weiß man, dass diese Stadt Philadelphia mehrmals, nicht nur einmal, von Erdbeben dem Boden gleichgemacht wurde, also richtig zerstört wurde. Manchmal ist etwas übrig geblieben, aber sie hat wirklich viele Erdbeben durchgemacht. Und so lag sie auch bis 23 nach Christus, noch ganz in Trümmern. Also die Stadt wurde eigentlich erst aufgebaut vor kurzem. Und ich glaube, so ist diese Stadt Philadelphia an sich schon ein Vorbild und für einen Ansporn für die christliche Gemeinde geworden. Denn auch die Gemeinde Jesu, sie durchlebt Erschütterungen. Und Gott schenkt aber immer wieder den Mut, weiterzumachen. Nicht aufzugeben. Selbst aus den Trümmern was Neues entstehen zu lassen. Darum ist diese Stadt Philadelphia schon in dem ein Vorbild. Es gibt noch eine andere Besonderheit und das ist der Name der Stadt. Philadelphia kommt ursprünglich aus dem Altgriechischen, abgeleitet von den Wörtern Philia, Liebe, und Adelphos für Bruder. Also Philadelphia ist dann sozusagen die Stadt der Bruderliebe. Auch wenn sich das schon wirklich wie ein fast biblisches Wort anhört, es hat eigentlich einen ganz anderen weltlichen, banalen Hintergrund. Der Name geht auf die enge Beziehung zwischen dem König Attalos, das war der Gründer von Philadelphia, und seinem Bruder, dem König Eumenes, dem Zweiten, zurück. Also, die waren ganz eng miteinander, die zwei Brüder, und nachdem er die Stadt gegründet hat, hat man sie Philadelphia genannt. Aber ich glaube, dieser Name Wir merken schon, Bruderliebe, das klingt schon sehr, sehr biblisch irgendwie. Dieser Name ist wirklich zum Vorbild und auch zur Herausforderung für die Gemeinde geworden. Dieses Philadelphia, die liebevolle, brüderliche, geschwisterliche Beziehung innerhalb der Gemeinde, das ist es, was eine Gemeinde stark macht. Die Einheit, wie wir heute schon gehört haben, das ist es. Das macht Gemeinde stark. Okay, und nun möchte ich auch noch ein bisschen zu der Situation der Gemeinden kommen, die man so raushört und von Quellen, von denen wir es wissen. Also Philadelphia war, wie erwähnt, schon die eine der sieben Gemeinden, an welche die Sendschreiben, also in der Offenbarung, geschrieben wurden. Und diese Gemeinden, sie standen von außen her aus einem ganz starken politischen und auch religiösen Druck. Pergamon lesen wir dann, das ist die Hauptstadt dieser Provinz gewesen. Da heißt es, es war der Wohnsitz des Satans. Also es war die Zentrale, die okkulte Zentrale, eigentlich die spiritistische Zentrale des ganzen Römischen Reiches, war damals in dieser Umgebung. Es ist halt so, es waren viele, viele Kämpfe. Und es waren nicht nur Kämpfe von außen, es waren auch Kämpfe von innen. Und das lesen wir ja dann auch in den Sendschreiben. Die Gemeinde damals, die Gemeinde Jesu als Ganzes, sie stand tatsächlich am Scheideweg. Und ich glaube, es war kein Zufall, dass Jesus hier selbst erscheint. Denn ich glaube, es ging gerade um alles oder nichts. Wird der christliche Glaube, ich meine, wir sind jetzt 2000 Jahre danach, wir sehen, was sich entwickelt hat, ja. Und wir kommen gar nicht mehr auf den Gedanken, dass es diesen christlichen Glauben gar nicht mehr geben könnte. Aber damals war das reell. Und wenn es nach den Römern gegangen wäre, wäre der christliche Glaube ausgelöscht worden. Weil die hatten nichts damit am Hut. Oder ist der christliche Glaube, wird er jetzt überleben? Oder wird er wirklich nur so eine unbedeutende Randnotiz bleiben in den Geschichtsbüchern? Ich vermute mal, dass die Offenbarung eben nicht geschrieben ist, was halt viele meinen, um unsere Endzeitfantasien Nahrung zu geben, sondern der Geist Gottes, er wollte der Gemeinde Jesu damals durch dieses Buch in erster Linie Mut machen. Er wollte ihnen Mut machen. Er wollte ihnen tatsächlich Mut zusprechen. Nicht die Gemeinde Jesu wird untergehen, sondern das Römische Reich mit seinem Gottkaiser. Das war ja auch das Hauptproblem. Sie hatten einen Kaiser, der sich zum Gott ernannt hat und keine anderen Götter neben sich haben wollte. Und mit dieser falschen Religion, mit diesen ganzen spiritistischen Zeremonien, mit dem ja dazugehörenden ja, perversen Handlungen, wer mal ein bisschen über die Zeit auch lesen will, der könnte über das Buch Die Rückkehr der Götter mal lesen. Was auch heute so ist, ja, und was heute so als modern gebrandmarkt wird und hochgehalten wird, das ist nicht modern, das ist vorchristlich. Das ganze alte Zeug kommt letztlich wieder raus. Warum? Weil sie Gott nicht mehr ehren, weil sie Jesus nicht mehr dienen. Kommt das Alte eigentlich wieder raus. Ich habe mir auch gedacht, dieses Ganze, was heute so hochgehalten wird, was nicht göttlich ist, es war alles schon da. Und das war das, mit dem damals die Gemeinden tatsächlich auch zu kämpfen hatten. Matthäus 16, 18, da sagte uns Jesus, und da gibt er seinen Jüngern eigentlich schon die Verheißung, und ich, also Jesus, sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle oder des Hades sollen sie nicht überwältigen. Das stand über allem, und drum glaube ich, ist auch Jesus selbst gekommen und hat gesagt, ich wandle unter diesen siebenarmigen Leuchter. Das waren die Gemeinden. Das war seine Leuchter. Das ist das, warum er am Kreuz gestorben war. Und Satan war ganz knapp davor, das Licht auszublasen. Aber Jesus greift ein, und das ist auch so eine Sache. Jesus kommt genau an den Punkt. Er wartet nicht, bis der Teufel alles klein gemacht hat, sondern er kommt davor. Und er rüttelt die ganze Gemeinde, er rüttelt sie nochmal auf. Und jetzt kommt nämlich der wichtige Punkt. Diese Sendschreiben, sie sind eigentlich vor dem Text der Offenbarung. Davor diese drei Kapitel, die direkt an die einzelnen Gemeinden sind, sie stehen davor und das hat einen Grund. Denn ich glaube, dass Jesus und auch die himmlische Welt, seine Engel, sie können für die Gemeinde Jesu nur dann kämpfen, sich nur dann einsetzen, wenn diese Gemeinde dem Wort Gottes treu ist. Wenn diese Gemeinde sich zu Jesus stellt, ihn bekennt, wenn diese Gemeinde dem Heiligen Geist folgt, nur dann ist sie unter dem Schutz, nur dann ist sie unter Jesus selbst. Wenn sie allerdings ihr eigenes Ding macht, dann kann der Feind sie angreifen. Und Jesus wusste, dass die Zeit, in der sie jetzt waren, dass es keine Zeit zum Spielen ist. Dass es keine Zeit ist, wo man dies und jenes machen kann. Es ist eine Zeit der Entscheidung. Damals, es war eine Zeit der Entscheidung. Und ich glaube auch, wir kommen halt hinein in den Zeiten, die entscheidend sein werden. Und um das zu prüfen, Jesus schaut sich seine Gemeinden mal etwas genauer an. So möchte ich das mal sagen. In Offenbarung 23 steht, und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich der bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einen jeden von euch nach euren Werken. Und bei der Prüfung kam heraus, dass 5 von den 7 Gemeinden zurechtgewiesen werden müssen. Und zwar ziemlich deutlich. Ja, und welche Dinge waren es denn, warum sie zurechtgewiesen wurden? Und ganz oben stehen wieder die Sünden des Alten Testaments. Der Teufel kommt nicht unbedingt mit neuen Dingen daher, wenn dann die alten so gut funktioniert haben. Und das ist wieder Unzucht. Das ist die Verehrung falscher Götter, indem sie Götzenopfer gegessen haben, haben sie diese falschen Götter doch wieder verehrt. Ja, und das Gefährliche war, dass das nicht nur irgendwie Einzelfälle waren, sondern es standen Lehren dahinter. Lehren, die das gerechtfertigt und gut geheißen haben. Darum ist es wichtig, unter welcher Lehre ich auch bin. Und sie werden hier die Lehren von Bileam, den Nikolaiten genannt oder von Isabel. Das sind die Lehren, aber sie führen weg von Gott, sie führen hin zur Sünde. Sie rechtfertigen die Sünde. Und das haben sie gemacht und Jesus war verzweifelt. Und es waren noch andere Fehlentwicklungen in Ephesus. Du hast die erste Liebe verlassen. Das Wichtigste überhaupt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und all deinen Kräften. Es war das Kern des Ganzen. Du hast es verlassen. Sardes. Ganz schlimm. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Das ist heftig. Bist tot. Es besteht nur noch religiöse Tradition. Aber kein Leben mehr, kein geistliches Leben mehr da. Laodicea, du bist lau. Lau. Und was sie noch geglaubt haben, dass sie reich sind, das haben sie geglaubt. Sie sind wirklich eine reiche Gemeinde. Was sagt Jesus über sie? Die Wirklichkeit ist, du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Das hat Jesus gesagt. Wir sprechen hier über Gemeinde, ja. Jesus macht den Gemeinden hier wirklich mit deutlichen, mit harten Worten klar, dass er sie so in dem Endkampf, in dem entscheidenden Kampf, so nicht brauchen kann. Drum sagt er auch zu den meisten Gemeinden, dass wenn ihr so weitermacht, ist Feierabend. Sagt er tatsächlich. Ich weiß, das sind ziemlich harte Worte, aber ich meine, wenn, dann müsst ihr mit Jesus reden, ja? Er bringt sie. Aber er liebt seine Gemeinde. Wir dürfen nie vergessen, dass das Worte aus Liebe sind. Er blutet dafür. Er hat einmal geblutet, aber er blutet wieder. Sein Herz blutet, wenn er die Gemeinde sieht, wenn sie auf diesen Abwegen, wie diese fünf Gemeinden hier waren, auf diesen Abwegen gehen. Okay, lasst uns noch einen Blick auf diese Gemeinde zu Philadelphia werfen. Diese Gemeinde zu Philadelphia gehörte jetzt zu denen, die keine Rüge bekommen haben. Aber auch hier fängt Jesus an, ich kenne deine Werke. Auch er hat diese Gemeinde geprüft, diese Gemeinde Philadelphia. Ich kenne deine Werke. Für viele ist das ja schon eine Drohung, wenn man da sagt, ich kenne deine Werke. Dann kommt meistens nichts Gutes, dann erahnt man schon, okay, da könnte was nachkommen. Aber nein, es folgt kein Tadel. War die Gemeinde zu Philadelphia denn perfekt? Perfekt war sie auch nicht. Ich glaube nicht. Aber sie hatten keinen ungöttlichen Lebensstil akzeptiert. Dass Menschen fallen, ist ein ganz anderes Thema. Das ist nicht hier das Thema. Sondern es ist das Thema, dass hier keine Lehren verkündigt wurden, die diesen Lebensstil förderten oder bestärkten. Und ich glaube, das war eben in Philadelphia nicht der Fall. Philadelphia, und das heißt es, war eine Gemeinde, die eine kleine Kraft hat. Offenbarung 3,8, sieh, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft. Die Tür war zu groß, zu schwer, war nicht für die Gemeinde zu öffnen. Drum, ich habe die Tür geöffnet. Ich habe sie für dich geöffnet. Warum? Weil du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Hier steckt ein ganz, ganz großes Geheimnis drin. Viele tun sich wirklich abarbeiten an den Türen, die verschlossen sind. Aber die Türen will uns der Herr öffnen. Wir sollen den Herrn bekennen. Wir sollen am Wort bleiben. Das ist unsere Aufgabe. Und der Herr wird sich um all die anderen Dinge kümmern. Also zwei Gemeinden, sie wurden nicht getadelt. Und es ist auffallend, die eine, das war Smyrna, und von ihr heißt es, sie ist arm. Und das andere war eben Philadelphia, und von ihr heißt es, sie hat eine kleine Kraft. Das war der äußere Eindruck. Die Gemeinde zu Pergamon, das war die Hauptstadt. Da waren die ganzen Tempel, da waren eben dieser ganze Götzendienst. Das war eine mächtige, große Stadt, die war reich. Dann gab es Ephesus, die große Handelsstadt, bedeutend, reich. Und auch die Gemeinden, so wie die Stadt ist, so waren auch wohl die Gemeinden. Oder Laodicea, sie waren reich. Aber hier die Gemeinden, das waren die Kleinen. Eher Unbedeutenden, Armen. Mit kleiner Kraft, nach außen hin. Aber Jesus sah es anders. Jesus sah es anders. An dieser Stelle möchte ich nochmal an die Predigt von Ivan von letzter Woche erinnern. Die vier kleinen Tiere. Die vier kleinen Tiere. Die haben keine eigene große Kraft. Und trotzdem tun sie große Dinge. Es kommt nicht auf die Größe an. Es kommt darauf an, dass Gott an unserer Seite ist. Darauf kommt es an. Und die zwei Gemeinden, sie wussten wohl, dass sie in ihrer eigenen Kraft nichts bewegen werden oder nicht das tun können, was Jesus eigentlich von ihnen verlangt. Ihnen war klar, wir brauchen Jesus in unserer Mitte. Jesus, er sagt selber, und er hat es auch Paulus bestätigt, ich bin in den Schwachen mächtig. Aber wer ist schon gerne schwach? Wer ist schon gerne schwach? Paulus rühmt sich dann seiner Schwachheit. Ich habe vor kurzem eine ganze Predigt darüber gehalten. Mut zur Schwachheit. Wer ist schon gerne schwach? Aber hier, es sind halt die Gemeinden, die wussten, wir brauchen Jesus. Jesus ist in dem Schwachen mächtig. Und schaut, gerade die bekommen die Verheißung, dass die von des Satanas Versammlungen kommen und niederfallen werden vor ihnen. Normal vor einem Schwachen fällst du nicht nieder, oder? Es ist ja, gerade hier heißt es, sie werden niederfallen. Vor einem Starken fällst du, aber nicht vor dem Schwachen. Und darum muss hinter dir einer stehen. Jesus Christus. Und wenn er hinter dir steht, dann werden die Starken fallen. Wir werden nie so groß sein, dass diese Mächte, dass dieses Fürsten, dass auch Menschen, dass sie vor uns fallen. Sprich, dass sie bekennen, dass sie falsch gelegen sind. Das wird nie passieren, weil sie stark sind. Aber wenn der Herr bei uns ist, dann ist es anders. Und so ist unsere ganze Hoffnung, auch als Gemeinde, ist Jesus. Ganz einfach. Meine Hoffnung ist Jesus unter uns. Das ist die ganze Hoffnung, die ich für uns hier habe. Und ich glaube, das ist aber auch die größte Hoffnung. Ich setze nicht die Hoffnung auf unsere tollen Predigten, auf unseren super Lobpreis, auf unsere tolle Organisation, unseren schönen Saal oder sonst was. Auf das setze ich nicht die Hoffnung. Unsere Hoffnung ist, dass Jesus in unserer Mitte ist. Und das Schöne ist ja doch, dass Jesus genau das tun möchte, was wir nicht tun können. Wir müssen ihn nur mal dran lassen und es nicht selbst versuchen. Er öffnet dieser Gemeinde zu Philadelphia die Türen. Ich glaube, Gott will uns auch Türen öffnen. Und ich habe mal nachgeschaut, auch wann dieses Wort Tür eigentlich vorkommt. Und es kommt eigentlich immer im Zusammenhang mit, oder fast immer, im Zusammenhang mit dem Verkündigen des Wortes Gottes und des Evangeliums vor. Eine Tür fürs Wort geöffnet wird. Und zwar in diese Welt hinein, in die Herzen der Menschen. Es muss eine Tür geöffnet werden. Du kannst noch so viel machen. Wenn keine Tür offen ist, dann rennst du gegen Türen. Aber Gott, er möchte uns Türen öffnen. Bedingungen, wir sollen zu ihm gehen. Wir können die Türen der Herzen der Menschen, wir können sie nicht knacken. Und Satan hat so viele Riegeln davor geschoben. Und es kommt einem vor in der Zeit, dass es immer noch mehr werden. Aber für Gott ist das kein Problem. Für uns schon. Für uns schon sind die ganzen Umstände, Schwierigkeiten. Ich merke, man kommt irgendwie nicht durch. Es geht bis zum letzten Punkt auch bei den Menschen und dann brechen sie nicht durch. Ich habe so viele letzte Zeit auch Anfragen bekommen, Telefonate, wo ich sage, okay, da könnte echt überhaupt ein Durchbruch passieren. Aber irgendwie, sie kamen bis zur Geburt und es war keine Kraft zu gebären. So kommt mir manche Dinge zur Zeit vor. Und drum, ich glaube, dieses Wort gibt uns eine offene Tür, ist wirklich das Wort, was Gott hineinsprechen möchte. In unser persönliches Leben, aber ich denke auch in unser Leben als Gemeinde. Wir brauchen eine offene Tür auch hin zu den Herzen der Menschen, damit wir das Evangelium verkündigen können, das Evangelium auch Frucht bringt. Dass wir das Evangelium verkündigen in Kraft und Vollmacht und nicht in eigener Weisheit. In Kolosser 4,3, da schreibt uns Paulus, betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um deswillen ich auch in Fesseln bin. Was? Er tut eine Tür für das Wort auf. Also die Tür kann auch zu sein. Du kannst ein Paulus sein, ein begabter Redner, einer, der die komplette Schrift kennt und der die Tiefen Gottes alles weiß und du kannst eine verschlossene Tür haben. Und drum bittet er die Gemeinden. Er bittet die Gemeinden, sie sollen beten. Das war jetzt nicht nur so eine einfache Bitte. Er wusste, darauf kommt's an. Liebe Gemeinde, betet. Betet, dass wir eine offene Tür bekommen. Das wusste Paulus auch. Sein ganzer Dienst hängt davon ab, dass die Gemeinde auch betet, dass wir eine offene Tür bekommen für das Wort Gottes. Ja, wie gesagt, das sollte wirklich auch unser Gebet sein. Und das möchte ich euch ans Herz legen, dass wir für eine offene Tür beten. Dass Gott wirklich Türen und auch Gelegenheiten gibt. Ja. Dass wir an die Menschen rankommen. Dass er uns auch Ideen gibt, wie wir an sie herankommen. Dass er uns auch Weisheit schenkt, wie wir mit ihnen reden sollen. Okay, heute mache ich es nicht länger. Zum Schluss noch ein kleiner Ansporn, vielleicht auch eine Ermahnung zugleich. Was heißt es dann zum Schluss? Ich komme bald. Jesus kommt wieder. Was du hast, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Haltet, was ihr habt. Haltet es. Es gibt tatsächlich einen Widersacher, der euch eure Krone nehmen möchte. Wir sind Könige und Könige haben eine Krone auf. Ihr seht's bloß nicht. Ihr habt eine Krone auf. Alle. Wir haben Kronen auf, weil wir Könige sind. Ihr haltet, dass niemand deine Krone raube. Halte fest an Jesus. Halte fest am Glauben. Auch wenn schwierige Zeiten sind, auch wenn es durch die Not durchgeht, in Erschütterungen kommen, sie kommen. Die Bibel ist voll davon. Aber Jesus ist auch da. Und Jesus kommt zur richtigen Zeit. Das ist der Trost, den uns hier auch die Offenbarung gibt. Jesus kam zur richtigen Zeit. Er weist auch seine Gemeinde wieder zurecht zur richtigen Zeit. Weil er weiß, jetzt kommt es drauf an. Und er lässt seine Gemeinde nicht untergehen. Jesus ist hier. Lasst uns vom Feind nicht rauben, was wir bereits besitzen. Jesus, er hat es ernst gemeint und seine Worte sind wahr. Und sichtbar möchten wir vielleicht auch eine kleine Kraft haben. Aber im Geist sollen wir regieren. Im Geist sollen wir regieren. Das Sichtbare vergeht, aber das, was geistlich ist, das wird ewig bleiben. Und es ist schön, dass wir ein ewiges Reich bekommen, nicht das Sichtbare. Drum, hier können alle reich werden, so viel sie wollen. Wir können so viel besitzen, wie sie wollen. Interessiert mich nicht. Ich weiß, ich habe einen schönen Palast als König im neuen Reich. Der wird gebaut, gerade vielleicht noch erweitert, verschönert. Bin ich voll zufrieden damit. Ich weiß, wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Es ist nicht das Entscheidende, wo ich jetzt gerade bin. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende hier ist, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Amen.